0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Naomi Osaka gewinnt die Australian Open 2019. Im Finale besiegt sie Petra Kvitova in 3 Sätzen. Sie ist die erste Spielerin seit Jennifer Capriati 2001, die nach ihrem Premieren-Grand Slam bei den US Open auch das nächste Grand Slam gewinnen kann. Am Montag wird sie erste Person aus Asien, Mann oder Frau sein, die auf Platz 1 der Weltrangliste im Tennis klettert. Herzlich willkommen zum vorletzten Daily Down Under von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und gerade fertig geworden mit seinem Artikel für Spiegel Online, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, das war ein ordentliches Finale, was wir da heute gesehen haben.
Ja, auf hohem Niveau. Ich sitze gerade hier vor der Statistikseite oder vor den Statistiken des Matches und was auffällt, ganz viele Zahlen liegen eng beieinander. Beide hatten eine ähnlich hohe Anzahl an ersten Aufschlägen drin, ähnlich hohe Punkte oder Anzahl der Punkte im ersten Aufschlag gewonnen, ähnlich viele Winner oder genauso gleich viele Winner, ähnlich viele Unforced Error. Es war alles auf gleichem Niveau quasi unterwegs und am Ende waren es die berühmten paar Punkte, die den Unterschied gemacht haben. Und so, würde ich sagen, wünschen wir uns doch alle ein Grand-Slam-Finale.
So wünschen wir uns auf jeden Fall alle ein Grand-Slam-Finale. Und nach 2018, wo wir schon so ein fantastisches Grand-Slam-Finale zwischen Simona Halep und Caroline Wozniacki bekommen haben, haben wir dieses Jahr eins zwischen Petra Kvitova und Naomi Osaka bekommen, was unterschiedlicher zu letztem Jahr überhaupt nicht hätte sein können.
Ja, auf jeden Fall. Das war, um mal einen alten Fußballbegriff zu nehmen, damals eine Abwehrschlacht. Einfach beide Spielerinnen, die aus der Defensive kommen, die aus ihrer Beinarbeit kommen, daraus die Gegnerin auszumanövrieren. Und heute hatten wir 2 Spielerinnen, die versucht haben, die Entscheidung direkt zu suchen. Und das führt natürlich zu einem ganz anderen Match, selbst wenn das Niveau ähnlich hoch war.
Ja, es war ähnlich hoch. Wir haben lange darüber diskutiert. Wir hatten ja auch die Frage gestellt auf Twitter mit der Gewinnspielfrage, wer gewinnt denn jetzt, Petra Kvitova oder Naomi Osaka? Es ging leicht pro Osaka aus, aber insgesamt war das vorher auch schon bei allen Experten und allen Beobachtern so, dass alle gesagt haben, ja, das kann in beide Richtungen gehen, beide können dieses Match gewinnen. Und das ist ja eigentlich die beste Voraussetzung für so ein Finale, dass keiner so richtig weiß, wie es ausgehen wird. Das werden wir morgen genauso mit Djokovic und Nadal haben, aber das hatten wir in diesem Fall dann noch etwas Besonderes. Petra Kvitova ist hier durch dieses Turnier gecruised, hatte noch keinen Satz abgegeben, hatte nur gegen Danielle Collins einen Satz spielen müssen, der mehr als 10 Spiele in einem Satz hatte. Und ansonsten hatte sie wirklich hier Weltklasse-Leistungen am Stück produziert. Naomi Osaka ihrerseits hatte 2 unglaublich schwierige Runden zu überstehen mit Tsubai She und mit Anastasia Sevastova. Sie hat sich durchgebissen und hat dort dann auch Kämpferqualitäten gezeigt, die man vielleicht nicht so in dieser Form erwartet hätte. Sie lag 1-4 im zweiten Satz zum Beispiel gegen Tsubai She zurück. Sie hatte das nochmal gedreht, nachdem sie den ersten Satz verloren hatte. Gegen Anastasia Sevastova wurde sie vor sehr viele Probleme gestellt, hat sie alle gelöst. Heute wussten beide, worauf sie sich einlassen würden. Sie gehen beide voll auf den Punkt, sofort mit allem, was sie haben. Und es hat sich ein sehr, sehr interessantes Spiel entwickelt. Und wir wollen mal so ein bisschen chronologisch durch diese Sätze durchgehen, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich. Und wir haben die Zeit heute beim Daily, wir haben nicht so viele Spiele zu besprechen, da lohnt es sich durchzugehen. Beide haben einen starken Aufschlag, beide haben einen ordentlichen Return. Was mir heute als erstes aufgefallen ist, wie nah an der Grundlinie Naomi Osaka stand, wenn sie retourniert hat. Sie stand im Feld bei Kvitovas zweitem Aufschlag, sie stand auf der Grundlinie bei Kvitovas erstem Aufschlag. Das hat sie versucht, um dann sofort den Druck zu entwickeln, um diesen One-Two-Punch, über den wir häufiger schon in diesen letzten 2 Wochen gesprochen haben, dann ja auch so ein bisschen entgegenzuwirken, dass Kvitova nicht so viel Zeit hat, dort diesen Ball, diesen zweiten Ball als Winner zu setzen. Das war schon eine sehr aggressive Taktik von Naomi Osaka.
Und eine von, würde ich mal sagen, einigen Taktiken, die wir heute von ihr gesehen haben, denn eines war jetzt besonders interessant in dem, was du gerade gesagt hast, und zwar ihre Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Und das haben wir über das ganze Match gesehen und das hat am Anfang gleich begonnen, denn ich denke, wir können festhalten, die ersten 7, 8 Spiele, die haben eher Petra Kvitova, ja, sie haben eher ihr gehört. Sie hat besser aufgeschlagen, sie war konzentrierter, sie hat eher die Bälle die Linien entlang gefunden. Bei Naomi Osaka hat der Arm ein bisschen gewackelt. Sie wusste noch nicht so ganz, glaube ich, was sie mit diesem Finale anfangen sollte. Und auf der anderen Seite, Kvitova sah zu dem Zeitpunkt für mich wirklich sehr souverän aus und hat sich diese Chancen erarbeitet, hat sie nicht unbedingt genutzt, aber war eben diese etwas bessere Spielerin. Und das war das Spannende, wie Osaka das dann eben durch kleine Kniffe, durch kleine Anpassungen nach und nach gedreht hat. Und dazu gehörte der Return. Du hattest ja bei uns auf dem Twitter-Account @chipandcharge eben die Return-Positionen getwittert. Das ist einfacher aus dem Stadion zu sehen. Ich denke, hat sie das ganze Match gemacht oder hast du da irgendwas bemerkt, dass sie dann ihre Position zum Beispiel angepasst hat im Laufe des Matches?
Nee, das war sie sehr, sehr stur. Das hat sie das ganze Match über gemacht.
Ja, es ist natürlich keine unkluge Taktik, um dann eben auch zum Beispiel diesen Winkel ein bisschen abzuschneiden, den Petra Kvitova in ihrem Spiel drin hat. Und das ist ja das Erstaunliche am Serve von Kvitova. Es ist bei weitem nicht so schnell wie zum Beispiel das von Osaka, aber es ist wahrscheinlich sogar noch ein klein bisschen effektiver, einfach weil sie diesen Court so unglaublich gut öffnen kann. Sie hatte ja dann auch ziemlich schnell 2, 3, 4 Service-Winner, die eben auf der Linie saßen, die sich fast ins Publikum gedreht haben und einen Weg damit umzugehen, ist da den Weg ein bisschen zu verkürzen, den Winkel ein bisschen zu nehmen und das hat Osaka gut gemacht. Wobei am Anfang für mich wirklich der Fokus so ein bisschen auf dem Aufschlag von Osaka, sie begann mit einem Doppelfehler, hat dann glaube ich 4 Service-Winner hinterhergesetzt und trotzdem war sie eben so ein bisschen die Wackelkandidatin am Anfang des Matches.
Ja, am Anfang hatte Osaka das Wackelige, da war Kvitova sehr souverän in ihren Aufschlagspielen. Es entwickelte sich insgesamt ein sehr ausgeglichenes Spiel im ersten Satz. Beide hatten so nach einer Zeit, sondern nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, waren sie beide gesettelt. Kvitova schon früher, Osaka hat ein bisschen gedauert und dann ging es hin und her. Dann machte mal die eine bei der anderen beim Aufschlag 2 Punkte, vielleicht ging es auch mal über einen statt, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, beide hatten das so im Griff und ich hatte so ab 4-4 das Gefühl, das muss in den Tiebreak gehen, weil beide zu sicher bei ihrem Aufschlag waren und es ging dann auch in diesen Tiebreak und da fand ich im Tiebreak, da hat Petra Kvitova so ein bisschen den Start verpennt, hat sofort 2 Fehler gemacht und von diesen 2 Fehlern, von diesen 2 Punkten, die Osaka da gemacht hat, da hat sie gezerrt und hat diesen Tiebreak gewonnen. Das war ein bisschen verpennt Anfang des Tiebreaks, hatte ich das Gefühl.
A, das und B, das hat sich ja, oder das diese Statistik, die überall rumgereicht wurde, Naomi Osaka, die quasi nach gewonnenem ersten Satz im Moment keine Matches mehr verliert seit 2 Jahren, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese kombinierte Sache. Bisschen verpennt bei Kvitova und Osaka riecht die Chance und reißt die Chance an sich und rennt dann so ein bisschen fast damit weg. Und da war sie, ich habe das Match jetzt nicht nochmal angeschaut seitdem, aber da kamen meiner Meinung nach die ersten Aufschläge, die ja zwischendrin eben nicht kamen. Das war so ein bisschen das Problem bei Osaka am Anfang. Ihre ersten Aufschläge kamen nicht so richtig, auch nicht in den Situationen, in denen hätten kommen sollen. Die kamen bei ihr und da war sie eben schnell, konzentriert, hat das Match an sich gerissen und da ist es dann eben wirklich so ein bisschen Kvitova durch die Hände gerieselt und die große Frage ist, was wäre passiert, hätte Kvitova diesen ersten Satz gewonnen? Ich kann mir vorstellen, das Match wäre anders ausgegangen.
Da müssen wir gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. 60 Matches hat Naomi Osaka jetzt hintereinander gewonnen, wenn sie den ersten Satz gewonnen hat. Tianjin im Oktober 2016, das war das Match im Viertelfinale gegen Svetlana Kuznetsova, da hatte Osaka den ersten Satz mit 6-2 gewonnen, verlor dann mit 4-6 und 6-7. Das ist 2¼ Jahre her, dass Naomi Osaka ein Match verloren hat, wenn sie den ersten Satz gewonnen hat. Das ist eine absurde Statistik.
Ja, Tennis Abstract hat das in seinem Blog ganz schön aufgearbeitet und hat das ein bisschen historisch eingeordnet. Es gibt einige Spielerinnen, die das bei weitem übertroffen haben. Dazu gehört eine Steffi Graf, eine Martina Navratilova, eine Chris Evert, die anscheinend teilweise über 200 Matches gewonnen haben, wobei dort die Macher gesagt haben, okay, da gibt es aus der Zeit nicht so gute Statistiken, wie wir das jetzt kennen. Also 200 gewonnene Matches nach erstem gewonnenem Satz. Aber in modernen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, gibt es nur ganz wenige, die sowas geschafft haben. Sharapova gehört dazu, Serena gehört dazu. Das sind Spielerinnen, die dann eben in der Lage sind, so ein Match an sich zu reißen, wenn es mal in ihrem Besitz ist. Und das sieht man eben bei Osaka. Das zeichnet also auf dieser Liste, sind Spielerinnen drauf, von denen man das erwarten würde, die zu den größten aller Zeiten gehören. Und das zeichnet natürlich so jemand auch aus, dann einfach zu sagen, okay, das Match ist jetzt meins und jetzt gehört mir das Match auch.
Ja. Es ist in der Tat eine großartige Statistik, die hier Naomi Osaka für sich dann zu verzeichnen hat. Der zweite Satz, fing mit einem Break für Petra Kvitova an. Da hatte man schon ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt ist sie im Match. Und trotzdem war dann immer noch so ein bisschen der Ärger da über den verlorenen ersten Satz. 2-0 führte Petra Kvitova. Und man hatte, ja, ich hatte persönlich das Gefühl, vielleicht kann sie jetzt in dieses Match reinkommen. Und wir sind ja noch längst nicht am Ende dieses Matches. Aber Naomi Osaka mit so einer leichten Killer-Mentalität holte sich das Break zurück und holte gleich das nächste Break, führte mit 4-2 und sie war nur noch zwei Spiele entfernt. Kvitova holte dann das 3-4, Osaka holte dann das 3-5 und dann das Aufschlagspiel, was hätte das ganze Match nochmal wenden können. Kvitova bei eigenem Aufschlag, 3-5 und 0-40. Ich hatte den Tweet schon vorbereitet, um zu sagen, hier Naomi Osaka ist Grand Slam-Siegerin und so weiter. Und was dann passierte, war wirklich ganz bemerkenswert und das war etwas, wo ich mit offenem Mund im Zuschauerraum gesessen habe dort und gedacht habe, wow, was geht hier vor sich? Kvitova holte auf, konnte sich das Aufschlagspiel noch holen zum 4-5 und dann musste Osaka ausservieren und ich glaube, da hat sie zum ersten Mal wirklich so richtig Druck gespürt, weil sie vorher diese drei Matchbälle vergeben hat und das war eine sehr, sehr kitzlige Situation zu dem Zeitpunkt.
Vor allem ging es alles sehr schnell.
Ja.
Und das war so ein bisschen das Problem. Sie hat auf 0,40 gestellt, die nächsten 5 Punkte wirklich, da war kaum eine richtig lange Rallye dabei. Das ging alles an Kvitova, entweder mit guten Aufschlägen oder mit Fehlern. Dann beim 5-4 ging es eben auch etwas zu schnell aus der Sicht von Osaka. Das war einfach so ein Match, wo sie ein bisschen, oder es war ein Moment, wo sie ein bisschen unruhig wurde, wahrscheinlich fast ein bisschen panisch wurde, wo sie selber nicht mehr diesen Rhythmus eingehalten hat, der sie ja auch so ein bisschen durch diese Matches trägt. Und das war dann einfach, was ihr in dem Moment im Weg stand. Und man hat dann hier eine sehr schöne Szene, oder hatten wir eine sehr schöne Szene beim 5-5, wo sie dann die Chance bekommt, sie holt Kvitova ans Netz, schiebt den Ball an Kvitova vorbei. Er landet anscheinend auf der Linie. Hawkeye sagt, nö, der Punkt geht an Kvitova. Und dann gibt es eben wirklich diesen Blick im Gesicht von Osaka, der einfach sagt, oh, alles läuft gegen mich. Alles läuft gegen mich und es lief halt schon einige Minuten alles gegen sie. Und es waren vielleicht wirklich 4-5 Minuten, wo sich das Match komplett gedreht hat. Und das haben wir natürlich so häufig schon im Tennis gesehen, dass dann sich einfach ein Match entwickelt, in dem alles gegen den Spieler oder die Spielerin läuft, bei dem das gerade passiert ist.
Ich glaube, zwischen dem 5-3 von Kvitova und dem 7-5, dass sie den Satz gewonnen hat, sind keine 10 Minuten vergangen. Das war, wie du gesagt hast, das war sehr, sehr schnell, wie das passiert ist. Und das fand ich so überragend bemerkenswert, wie Kvitova einfach dann ja von dem Zeitpunkt an gut getroffen hat, aber Osaka dann hektisch geworden ist, überhastet die Punkte machen wollte und dann auch nicht mehr wusste, wie sie das stoppen konnte. Weil dann war so ein bisschen die Welle da und die konnte sie nicht mehr stoppen. Und dann war es 5-7. Und dann ging sie tatsächlich mit Tränen in den Augen, war am Weinen, ging sie raus. Und da brauchte sie dann die 2-3 Minuten für sich. Und sie hat hinterher in der PK, hat sie dann darauf geantwortet, wie hat sie sich geschafft, sich nach diesem zweiten Satz dann wieder zu fassen, wieder zurückzufinden in dieses Spiel. Und das hat sie darauf geantwortet.
I just thought to myself that this is my second time playing a final. I can't really act entitled, like to be playing against one of the best players in the world and to lose a set and suddenly think that I'm so much better than her that isn't a possibility. I wanted to enjoy my time here. Last year I lost in the fourth round and now this year I was in the final, so I wanted to be happy about that and just basically have no regrets about today. It didn't really take that long. I didn't have a choice on how long the break was. I don't know, like I just felt like I didn't want to have any regrets. I think that if I didn't regroup after the second set, then I would have looked back on this match and probably cried or something. So.
Ich finde es wahrscheinlich die beste Leistung, wie Osaka nach diesem verlorenen zweiten Satz in die Kabine gegangen ist, ihr Toilet Break genommen hat, sich dort 2 Minuten zusammengerissen hat, weil das hat nicht lange gedauert, bis sie wieder zurück war auf dem Platz. Und dann weitergespielt hat, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich eine ganz, ganz außergewöhnliche Stärke, die Naomi Osaka hier an den Tag gelegt hat.
Das ist halt Grand-Slam-Siegerin-Stärke, ja, würde ich jetzt mal sagen. Oder eben auch natürlich etwas, was sie von ganz vielen anderen im Tennis unterscheidet. Denn so häufig gibt es Situationen, wo sich jemand in einer Situation spielt, wo das Ziel wirklich nur noch wenige Meter entfernt ist und dann stolpert und dann ist alles vorbei. Und das passiert dem Besten. Und das Erstaunliche an Osaka, seitdem sie diesen ersten Titel gewonnen hat, sie hat ihr so vielen Sachen widersprochen oder hat so viele Sachen widerlegt, die wir annehmen mussten über Grand Slam Champions, neue Grand Slam Champions. Sie ist direkt danach in ihrer Heimat nach Tokio, hat dort das Finale erreicht, hat eine sehr gute Leistung die Woche übergebracht, hat einen extrem soliden Herbst gespielt, kommt hierhin, scheidet eben nicht in der ersten Runde aus, wie wir es, bei Stan Wawrinka oder Angelique Kerber in den letzten Jahren gesehen haben, geht relativ souverän durchs Turnier, ohne sich dabei nicht trotzdem einige enge Matches zu ersparen, die sie dann dreht, die sie dann gewinnt, bringt eine solide Leistung im Halbfinale, spielt ein gutes Finale und das sind ja die Sachen eben bei Naomi Osaka, die so erstaunlich sind, dass sie all das, wo wir uns fast ein bisschen dran gewöhnt haben in den letzten Jahren, widerlegt. Und die Szene, die mir vom Ende des zweiten Satzes geblieben ist, wahrscheinlich auch, weil sie immer wieder in der Zeitlupe gezeigt wurde, war Naomi Osaka, die sich so ein bisschen die Ohren zuhält und die Hände noch leicht vor den Augen hat und einfach gar nicht mehr hingucken will, was ihr dort selber passiert. Und am Ende war sie dann aber diejenige, die wieder bestimmt hat, was auf dem Platz passiert ist.
Und ich glaube, das hat auch Kvitova getroffen. Also getroffen wie zum Beispiel ein Schlag am Kinn. Weil sie hat dann das erste Aufschlagspiel, hatte Kvitova dann im dritten Satz. Das hat sie sehr, sehr locker gehalten. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt das Break von Kvitova und dann wird sie es nach Hause bringen. Und was dann passierte, war, dass Naomi Osaka ihren Aufschlag sehr klar hielt zum 1:1 und dann das Break machte zum 2:1. Und das war eine Kehrtwende schon wieder, eine Wende um 180 Grad, wo sie dann ihren Aufschlag dann zum 3:1 gehalten hat. Und das war... das war stark. Dann musste sie bei 3:2, musste sie so einen Breakball abwehren, hat dann mit 2 Service-Winnern und einem Vorhand-Winner auf 4:2 gestellt. Und wie du gesagt hast, das ist Grand-Slam-Siegerin-Niveau. Das abzuschütteln, dann wieder ihr Niveau zu finden, dann einfach weiterzumachen, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Kvitova musste bei 2:4 dann nochmal 3 Breakbälle abwehren. Und da habe ich wieder so eine Situation gedacht, bekommen wir. 2:4, 0:40 stand es. Und da habe ich gedacht, ich habe hier doch ein Déjà-vu. Das gibt's doch gar nicht. 2-4, 0-40, Kvitova konnte wieder ihren Aufschlag halten. Und da dachte ich, wow, Frau Osaka, jetzt haben sie was vor sich.
Und sie haben es mit Bravour bestanden. Ja. Und die Statistik, die bleibt aus dem dritten Satz oder die sehr auffällt, ist die der gewonnenen Punkte hinterm ersten Aufschlag. Das waren bei Osaka 89% und bei Kvitova waren es 71%. Und das war am Ende der Unterschied, weil alles andere liest sich sehr, sehr ähnlich in dem Satz. Und es war Osaka, die ähnlich viele erste Aufschläge wie Kvitova reinbekommen hat und die sie dann eben auch gewonnen hat. Und da hat sich dann eben gezeigt, Osaka war mal einst die Spielerin, die jung war und deren erster Aufschlag und deren Surf so gut waren. Nur, das haben wir so häufig im Tennis gesehen. So ist zwar eine Sabine Lisicki nach oben gekommen. Aber das Erstaunliche an Osaka ist, sie hat sich eben so sehr weiterentwickelt. Sie ist ja mittlerweile verdammt gut auf der Rückhand. Das haben wir heute gesehen, wie sie sich da mittlerweile reinbewegen kann, wie sie da durchrotieren kann, wie sie die Bälle die in Linie entlang bekommt. Sie ist sowieso relativ sicher aus dem Lauf heraus. Sie hat so viele kleine Details in ihrem Spiel, aber am Ende konnte sie sich eben auf diesen ersten Aufschlag verlassen. Und zwar der erste Aufschlag, der ihr dann den zweiten von wahrscheinlich einigen Grand-Slam-Titeln gebracht hat.
5:4 und dann habe ich gedacht, ja, jetzt hast du ein schönes Aufschlagspiel vor dir, Naomi. Und das hat sie dann mit Bravour gelöst und hat ihren vierten Matchball hat sie dann verwandelt und hat sich dann zur Grand-Slam-Siegerin gekrönt. Das war ein tolles Finale, das war ein tolles Match und Naomi Osaka ist die verdiente Siegerin. Sie hat hier in einem hervorragenden Match war sie die 5% bessere Spielerin.
Ja, vor allem, wenn wir jetzt bedenken, hätte sie die Nerven behalten und es waren zumindest teils die Nerven im zweiten Satz, dann hätte sie das ziemlich klar gewonnen. Und so fühlte es sich zumindest von Mitte des ersten bis fast Ende des zweiten Satzes an, dass sie doch die etwas bessere Spielerin war. Dann natürlich durch das Comeback, einfach durch die Art und Weise, wie Kvitova das Comeback auch gestaltet hat, wurde natürlich nochmal klar, okay, die beiden bewegen sich im Endeffekt auf ähnlich hohem Niveau. Nur auf diesem hohen Niveau ist Osaka die etwas stabilere, vielleicht auch die, die etwas mehr einfach in ihrem Spiel drin hat, die noch ein bisschen mehr abgreifen kann. Von daher würde ich auch sagen, sie war die verdiente Spielerin, die verdiente Siegerin in einem Match, in dem es ja auch vom Publikum zum Beispiel so schien, als wenn es nicht die eine Favoritin gab. Es war im Endeffekt wirklich so ein bisschen dieses Wohlfühlfinale, in dem es keine, in Anführungszeichen, falsche Siegerin hätte geben können. Und am Ende hat es aber eine richtige Siegerin gegeben.
Die Zuschauer haben das Spiel gefeiert insgesamt, das muss man so sagen. Es gab am Anfang gab es ein bisschen mehr, ein Jota mehr Beifall für Naomi Osaka, aber auch Kvitova wurde sehr wohlwollend begrüßt und es war ein Spiel frei von jeglichen Störungen oder dass das in diesem Fall dann ja auch Naomi Osaka, das, ich glaube, dass dieses Mal wirklich genießen konnte, diesen Sieg nicht, wieso wie zum Beispiel bei den US Open 2018. Ein Wort müssen wir noch zu Petra Kvitova sagen. Kvitova, die vor 2 Jahren, und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, vor 2 Jahren nicht wusste, ob sie nochmal ein Racket wird in der Hand halten können. Sie kann es jetzt noch nicht zu 100%. Sie musste ihre Schlägerhaltung verändern. Sie ist jetzt wieder zurück an der Spitze des Tennis. Ihre Finalbilanz, die vorher 26-7 war, hat einen kleinen Makel jetzt dann auch erlitten. Aber ansonsten, dass sie überhaupt wieder hier ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Sieg.
Das auf jeden Fall. Die eine Frage, die ich mir stelle, erleben wir jetzt eine neue Ära, in der Osaka einfach erstmal die Favoritin für die meisten Grand Slam Turniere ist, zusammen mit einigen anderen jungen Spielerinnen, die nachkommen, oder ist das Damenfeld weiterhin so offen wie in den letzten Jahren? Wenn es so offen ist wie in den letzten Jahren, dann denke ich, werden sich Chancen für Kvitova ergeben, zumindest noch 2 in diesem Jahr in Wimbledon und bei den US Open, da sollte sie zu den Favoritinnen gehören. Wenn es jetzt Osakas neue Tenniswelt ist, dann wird es schwer. Sollte Osaka bei den Grand Slam Turnieren weit in die Schlussrunden jeweils vorkommen, dann denke ich, wird sie hart zu schlagen sein. Selbst von der Kvitova, selbst vielleicht in Wimbledon. Aber das müssen wir jetzt natürlich alles erstmal in den nächsten Monaten abwarten, ob Osaka diese Position so stabilisieren kann.
Ihr habt jetzt gerade 20 Minuten den verzweifelten Versuch von Philipp gehört, Petra Kvitova richtig auszusprechen. Sie wird auf der ersten Silbe betont, nicht auf der zweiten Silbe.
Ja, wer uns schon lange zuhört, und bitte, hört uns weiter zu. Wir haben wöchentlich eine Sendung, auch immer mal wieder Zwischenrufe. Wir versuchen wirklich alles im Tennis abzudecken. Auf jeden Fall unsere Stammhörer und Stammhörerinnen wissen, Philipp tut sich sehr, sehr schwer mit Namen. Und nachdem er gestern eben ein bisschen rumrecherchiert hatte, noch für den Kvitova-Artikel, den er auf Spiegel Online gestellt hatte oder dort abgegeben hatte, war er zu der Überzeugung gekommen, dass sie Kvitova heißt. Aber da du anscheinend in meinem tschechischen Kollegen sitzt, konntest du mir jetzt gerade aufklären, dass Kvitova heißt.
Zwei Wochen lang neben einem tschechischen Kollegen. Inzwischen habe ich den Namen Kvitova habe ich raus. Das, aber
jetzt kannst du uns, glaube ich, erzählen, wie man Martina Navratilova nennt. Richtig?
Ich kann es nicht. Er hat's genannt und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, weil das habe ich so noch nie in dieser Form gehört. Irgendwas mit auf der ersten Silbe betonen und mehr kann ich leider nicht. Aber das ist nicht das Thema hier. Wir müssen uns jetzt noch darum kümmern, dass es hier auch noch andere Wettbewerbe heute gab.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benimmt sich, was man will. Viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Es wurden nämlich heute noch ein paar andere Titel vergeben. Als erstes, das Mixed wurde heute noch vergeben. Und da müssen wir ein bisschen dazu sagen, dass wir heute vom Mixed nicht ganz so viel gesehen haben. Ich war bei den Pressekonferenzen. Philipp hat dann noch den Artikel für Spiegel Online geschrieben, über den wir nachher noch verlinken werden. Aber mit Rajiv Ram und Barbora Krejcikova haben absolute Doppelspezialisten das Turnier gewonnen, gegen die mit beste Geschichte dann auch hier in den Doppel- und Mixed-Wettbewerben Astra Sharma und John Patrick Smith. Die beste Geschichte ist sicherlich Zhuai Zhang und Sam Stoja, aber die beiden waren super überraschend in dieses Finale gekommen. Krejcikova und Ram haben dann aber ihre Doppelstärke ja, ausgespielt und haben das ganz klar, relativ klar in zwei Sätzen gewonnen. Da sind schon die richtigen Sieger dann auch am Ende oben gewesen.
Hast du denn mitbekommen, wie viele Zuschauende nachher noch da waren? Da hat man gestern ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, das war noch ein Drittel gefüllt maximal. Also das war, nach dem Einzelfinale kann ich auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich habe alles gesehen, ich gehe jetzt nach Hause.
Ja, vor allem ist Feiertag. Ne?
Ja.
Das heißt, wahrscheinlich hat die eine oder andere Party oder findet die eine oder andere Party gerade noch in Melbourne statt. Das konnte man ja auch auf den TV-Aufnahmen sehr schön sehen. Entschuldigung, die Feuerwerke, die es dort gab, also eigentlich ein Feiertag und da war es vielleicht angebracht, dann zu gehen. Und auf jeden Fall kein Feiertag für Sharma und Smith. Und eben, für Ram ist es der erste große Titel seiner Karriere. Krejcikova könnte wirklich einiges zusammenraffen an Titeln in den nächsten Jahren. Sie hatte schon, glaube ich, 3 Grand-Slam-Titel im Damendoppel gewonnen, jetzt hier im Mixed. Also es wäre nicht überraschend, wenn sie am Ende auf mindestens 10 käme, so wie ihre Karriere losgegangen ist.
Und Roger Fromm, der legitime Nachfolger von Pete Sampras, jedenfalls was die Aufschlagbewegung angeht, hat jetzt endlich mal auch einen Grand-Slam-Titel geholt. Roger Fromm kann sich jetzt auch Grand-Slam-Sieger nennen. Wir haben heute dann auch noch die Junioren und Juniorinnen gehabt. Und da ist mir ein Name aufgefallen bei den Juniorinnen. Das war nämlich Clara Tauson aus Dänemark. Die hat heute das Juniorinnen-Einzel gewonnen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Tauson, den Namen kennst du denn doch? Da gab es doch mal einen Michael Tauson. 1990, jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg, hat Dänemark mal im Davis Cup gegen Deutschland gespielt. Da hat Michael Tauson damals mitgespielt, hat gegen Boris Becker und Erik Jehlen klar verloren. Er ist nicht der Vater von Clara Tauson, er ist der Onkel von Clara Tauson. Und diese Clara Tauson ist die erste Dänin seit Caroline Wozniacki, die einen Grand-Slam-Titel für Dänemark holt. Und sie spielt schon Fed Cup zusammen mit Wozniacki, beziehungsweise spielt schon Fed Cup für Dänemark. Und ich glaube, an den Namen werden wir uns in den nächsten Jahren gewöhnen müssen.
Zugeben, nichts davon gesehen zu haben. Ich hatte ihren Namen vorher schon mal gehört, aber eben bisher keine tiefere Recherche betrieben und auch nicht das Gedächtnis von dir, um mich an solche Sachen zu erinnern.
Gegen Leila Fernandes aus Kanada hat sie in 2 Sätzen gewonnen. Das Juniorenfinale, da habe ich noch 1,5 Sätze von gesehen, weil das ein bisschen später lief. Das waren nämlich zwei Spieler, die auch wir auch wohl in den nächsten Jahren sehen werden. Lorenzo Musetti aus Italien, der war hier an 1 gesetzt und der traf dann auf Emilio Nava. Und Emilio Nava, da habe ich dann nochmal gegoogelt, weil Ivan Lendl saß auf der Tribüne. Der hat auch die Trophäe übergeben. Und da habe ich gedacht, was hat denn Ivan Lendl mit dem Emilio Nava zu tun? Nava hat mal in der Academy von Lendl nämlich eine Zeit lang trainiert. Jetzt wohl nicht mehr, aber Nava und Lendl kennen sich. Beide 16 Jahre alt und das war ein richtig spannendes Finale dann noch. Den ersten Satz gewann Nava mit 6-4, den zweiten gewann Musetti mit 6-2 und der Match-Tiebreak im dritten Satz, der wurde absurd. 14-12 hieß es am Ende für Musetti. Da waren Bälle bei, Musetti hatte bei 10-9 Matchball, musste eine Challenge nehmen. Der ging dann müh ins Aus. Da konnte sich dann Nava übers 10-10 freuen. Es ging nochmal in den Wechsel 12-12 und die letzten beiden Punkte machte Musetti hier mit 14-12. Das war ein hochinteressantes Finale hier am Nachmittag in Melbourne. Das war ein tolles Spiel da noch.
Normalerweise stehen die Australian Open so ein bisschen im Ruf bei den Junioren und Juniorinnen, dass sie eher schwächere Draws haben, weil viele nicht die Kosten haben, um dorthin anzureisen aus den USA oder aus Europa. Aber man muss eben sagen, wir haben dort einige durchaus bekannte Namen in den letzten Jahren gesehen. Zum Beispiel gab es hier mal ein Finale zwischen Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Die dürften vor 5 oder 6 Jahren aufeinander getroffen sein im Finale. Also, es muss nicht immer ein Gradmesser sein, darüber haben wir so häufig gesprochen. Nicht alle, die gut sind in Junioren oder Juniorinnen, schaffen den Durchbruch. Aber es wäre nicht überraschend, wenn wir zumindest 2 der 4 Namen hier in einem Jahr schon in den Quali-Draws sehen würden. So war es ja zum Beispiel in diesem Jahr auch.
2002, 2003 bei den Junioren hat Barbora Strizova gewonnen. 2005 Viktoria Azarenka. 2006, 2007 Anastasia Pavlyuchenkova. Karolina Pliskova 2010. Taylor Townsend 2012. Da sind schon bekannte Namen auch bei den Mädchen dabei. Bei den Jungs waren in den letzten Jahren wirklich auch gute Leute dabei. 2014 zum Beispiel ein gewisser Alexander Zverev. 2013 Nick Kyrgios. 2011 Jerzy Wieseli zum Beispiel. Bernard Tomic 2008. Also das sorgt schon für Qualität. Sebastian Korda zum Beispiel letztes Jahr der Juniorensieger, der sich jetzt ja bei den Senioren dann auch versucht. Also das kann schon so einen kleinen Hinweis darauf geben, was wir in den nächsten Jahren dann sehen werden. Und hier haben wir mit Lorenzo Musetti und dann auch Clara Tauson, zwei Spieler gesehen, die wir in den nächsten Jahren wohl noch häufiger erleben werden. Damit kommen wir dann auch zu dem, was wir morgen noch erwarten werden. Wir werden erst ab 16 Uhr australischer Zeit, 6 Uhr deutscher Zeit, das Herren-Doppel sehen. Henri Kontinen, John Peers gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Und danach um 19 Uhr, das große Herrenfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Und was ich an diesem Finale so schätze, bei Damen und bei Herren an diesem Wochenende, ist, dass man vorher nicht weiß, wer der Sieger sein wird. Morgen ist es ähnlich offen wie heute beim Match zwischen Naomi Osaka und Petra Kvitova.
Das kann man so sagen. Ich meine, wir müssen uns alleine nur den direkten Vergleich anschauen, der ganz knapp für Djokovic im Moment ausgeht mit 27 zu 25. Wobei man da einwenden muss, er liegt auf Hardcourts etwas klarer vorne, vor allem denen, bei denen wir draußen spielen. Also er geht alleine deswegen schon als leichter Favorit ins Match hinein. Allerdings, Nadal hat halt in den letzten beiden Wochen eine außergewöhnlich gute Leistung gebracht. Vielleicht seine bisher beste Hardcourt-Leistung abseits der US Open 2013. Und doch hat er natürlich so ein bisschen im Moment seine Nemesis auf der anderen Seite in Form von Djokovic, der eigentlich alle Waffen hat, um Nadal ins Leere laufen zu lassen. Aber die Leistung von Nadal war sehr, sehr beeindruckend bisher.
Das ist so lustig, wenn du mit den Leuten hier sprichst darüber, wer ist für dich Favorit hier beim Finale. Dann sagt der eine, boah, ey, die Leistung von Nadal gegen Tsitsipas, die war schon richtig stark. Dann sagt der andere, boah, ey, aber die Djokovic-Leistung gegen Puig, die war auch ganz schön gut. Und so geht das so hin und her und keiner weiß, was wir morgen erleben werden. Ich glaube auch, dass Djokovic das gewinnen wird, alleine, weil er die bessere Hardcourt-Bilanz gegen Rafael Nadal hat. Aber der macht einen bärenstarken Eindruck. Vor allen Dingen scheint Rafael Nadal fit zu sein. Und das ist ja eigentlich die beste Zutat dafür, dass wir morgen ein fantastisches Spiel erleben werden.
Das ist schön. Ich frage mich bei ihm, weil er ja noch nicht so richtig getestet worden ist von der Fitness her, wie sähe es aus, wenn Djokovic hier raus ein 4- oder 5-Stunden-Match macht, wenn er ihn in die langen Ballwechsel reinzieht. Denn das ist ja bei Nadal das Erstaunliche gewesen. Einerseits, der Aufschlag hat ihm mehr einfache und schnelle Punkte gebracht und B, hat er schneller die Entscheidung gesucht. Die Idee dahinter natürlich einfach ein, okay, wie viele Grand-Slam-Turniere habe ich noch und B, mein Körper hat nicht immer mitgemacht in den letzten Jahren, gerade auf Hartplätzen, wie umgehe ich das also ein bisschen. Und das konnte er bisher durchziehen, dieses Programm. Nur die Frage ist, kann er das gegen Djokovic durchziehen? Oder kriegt Djokovic halt einfach viele der Bälle, die bei anderen Spielern als Winner im Court landen, zurück? Und wie kann Nadal returnieren gegen Djokovic? Das sind so ein bisschen die Fragen. Da ist er noch nicht auf allerhöchstem Niveau getestet worden. Gegen Djokovic hier natürlich genauso. Und das ist es. Wenn man ein Feld hat, was so top-heavy ist, wo zwei Spieler so sehr dominieren, dann ist natürlich die Frage, was können wir bisher lesen aus den Partien, die hier stattgefunden haben in den letzten zwei Wochen. Aber eben, der historische Vergleich, das, was in den letzten Jahren zwischen den beiden auf Hartplätzen passiert ist, der spricht aus meiner Sicht schon für Djokovic, selbst wenn wir hier einen neuen Nadal sehen.
Ja, wir werden es morgen erleben und wir werden morgen in unserem letzten Daily Down Under darüber sprechen. Wir beide wissen noch nicht, wer es morgen gewinnen wird. Wir haben einen Favoriten, aber wir wissen es trotzdem nicht. Wenn ihr das wisst, wer das morgen gewinnen wird, dann antwortet uns bei Twitter oder bei Facebook, wer denn dieses Match gewinnen wird. Das ist unsere letzte Gewinnspielfrage. Hier könnt ihr die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Wir hatten bis jetzt regen Zulauf bei unseren Fragen und Antworten, die wir so bekommen haben. Und wir hatten viele tolle Fragen bzw. viele tolle Antworten auch. Wer zum Beispiel das Match damals, die 1 Stunde 59 von Alexander Zverev gegen Milos Raonic, richtig getippt hat, das war schon, da musste man schon den Hut vorziehen und antwortet drauf und schreibt uns das auf Twitter oder Facebook. Wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, wenn ihr Rezensionen, Bewertungen abgebt und uns ein paar Sterne da lasst. Ansonsten folgt uns auf Twitter oder Facebook, facebook.com/chipundcharge oder @chipundcharge bei Twitter. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.